Folge 6. Schöner könnte es eigentlich nicht sein, ne? Dass wir in der Folge 6 jetzt sind von Digging Deeper. Wir stellen in diesem kleinen Mini-Podcast verschiedene Fragen, die Max dabei helfen sollen, die Reflexion zu kommen.
Also entweder bist du eine Hoheit, deswegen du von wir sprichst, weil eigentlich redest ja nur du, oder hier bleibt noch irgendwas anderes für mich am Ende dieser kleinen Miniserie übrig.
Du, ich stelle die Fragen, du musst dich reflektieren.
Ich stelle in der 10. Folge alle Fragen.
Und wenn du möchtest, gerne. Wenn du jemanden attraktiv findest und du bist ja in einer Beziehung, gehst du oft in Gedanken einen Schritt zu weit oder gibt es für dich eine Grenze?
In Gedanken? Was heißt denn in Gedanken?
Ja, du stellst es dir nur vor.
Natürlich.
Da gibt es für dich keine Grenzen.
Nein. Warum sollte es denn? Die Gedanken sind frei.
Also da wird alles durchgezogen. Wie weit gehst du da? Sex? Oder bist du denn auch in einer Beziehung? Wie wäre das wohl, mit der in einer Beziehung zu sein? Und dann müsste ich jetzt meine Kids auf die umgewöhnen.
Ach so, du redest von der aktuellen Situation.
Ja.
Jetzt, also jetzt, wenn ich heute eine attraktive Frau sehe,
ja, genau,
was ich mir vorstelle. Ach so, in Gedanken, okay. Nee, dann gehe ich nicht ganz so weit, wie du es beschrieben hast. Ich dachte, ich bin immer noch vor der Beziehung, weil, und da wollte ich nämlich gerade auf antworten.
Kannst du dann einen Schritt zu weit gehen?
Eben, das war ich ja so irritiert.
Nein.
Aber trotzdem würde ich darauf kurz einhaken, weil da habe ich mir oft eher eine Beziehung vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, wie wäre es, mit der zusammen zu sein? Nicht, wie ist es, mit der im Bett zu sein? Ich habe mir wirklich immer ausgemalt, dass bestimmte Eigenarten, die sie hat, ganz toll zu meinen Eigenarten passen und nicht zu denen, oder auch umgekehrt, oh Gott, nein, auf keinen Fall, die wird in der Beziehung bestimmt so und so sein. Und meistens wurde man dann auch entweder enttäuscht oder überrascht, dass Sachen passen oder nicht passen.
Ich würde sagen, mit 50% der Frauen, die ich super attraktiv finde, stelle ich mir Sex vor und mit den anderen 50 mehr. Ich habe so eine Hälfte-Hälfte-Mix. Jetzt in der Beziehung, in der du ja bist, gehst du in Gedanken manchmal zu weit? Oder wo ist deine Grenze?
Also wie gesagt, die Gedanken kann man nicht eingrenzen.
Du kannst deine Gedanken nicht zügeln.
Aber ich erwische mich eigentlich fast gar nicht mehr irgendwie im Alltag, dass ich sage, hey, wow, mit der könnte ich mir mehr vorstellen, als nur, dass man hier sich mal ab und zu ein bisschen unterhält.
Und in deinen Träumen, dafür kannst du ja wirklich nichts.
In den Träumen passieren manchmal die wildesten Sachen und dafür kann ich nun allerdings wirklich nichts.
Teilst du diese Träume mit deiner Freundin?
Nein, natürlich nicht. Aber was meine Freundin ganz ab und zu mal macht, ist, dass sie wütend aufwacht und sagt, warum hast du mit der und der geschlafen? Ich so, hä, was? In meinem Traum hast du mit der und der geschlafen? Ich so, ich kann doch nichts dafür, dass du träumst, dass ich dir fremdgehe in deinem scheiß Traum. Was kann ich denn dafür? Also nein, aber ich erzähle trotzdem nicht, was mir passiert in meinen Träumen.
Aber stöhnst du denn nachts dabei und
keine Ahnung.
Gehst selten?
Gehe ich selten? Keine Ahnung, ich hatte auch lange keine feuchte Bettdecke mehr. Ich weiß es nicht, ich müsste meine Freundin fragen. Meine Freundin schläft so tief und fest, dass ich in dem Bett, in dem wir zusammen liegen würden, fremdgehen könne, ohne dass sie wach werden würde.
Wirklich?
Ja.
Das ist der absolute Nervenkick.
Nein, das ist überhaupt nicht. Für dich vielleicht.
Wir müssen ganz leise sein. Meine Freundin schläft.
Und wenn sie aufwachen würde, würde sie immer noch denken, sie träumt.
Wahrscheinlich, ja.
Und
am nächsten Morgen würde sie mir von ihrem Traum erzählen, in dem ich ihr fremdgegangen bin.
Und
ich sag so, das war dein Traum.
Und der Geruch ist mir immer noch in der Nase. Was kann ich für dein... Du musst halt haargenau wie immer reden.
Ja, genau.
Okay. Wer von uns beiden ist anstrengender? Du oder ich?
Du.
Ich wusste, dass du so schnell und ohne darüber nachzudenken antworten würdest.
Ich wäre
du hast eine andere Form von Anstrengung.
Ich wäre lieber mit mir befreundet als mit dir.
Oh. Du bist passiv anstrengend, ich bin aktiv anstrengend. Aber ich glaube, ich würde das auch
nicht. Ich würde es eher anders sagen. Ich glaube, über mich muss man sich mehr aufregen und du bist dafür mehr anstrengend.
Und an mir muss man sich mehr abregen. Mit anderen.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, aber vielleicht andere, vielleicht deine Freundin, Ex-Freundin.
Wer ist der anstrengendste Mensch, den du kennst?
Ich habe eigentlich ganz zielgerichtet alle sehr anstrengenden Menschen aus meinem Leben gestrichen, mit denen ich nichts zu tun haben wollte und mit denen ich noch zu tun haben muss, beruflich oder aus privaten Gründen, versuche ich sogar, wenn sie da sind, auszublenden, größtenteils. Also das, was sie sagen, wie sie sich verhalten, also diesen anstrengenden Part, den halte ich dann aus für den Moment, aber weiß, dass ich mich dann schnell wieder zurückziehe, mit denen ich es mehr zu tun haben will. Aber wenn ich es benennen müsste, es gibt keinen mehr. Sorry, ich habe alle aus meinem Leben gestrichen. Ich hatte einen Kumpel, der wirklich, kennst du so Freundesbeziehungen, wo du eigentlich nicht so richtig weißt, warum du mit dem noch befreundet bist?
Ah ja, weil er sich regelmäßig meldet und man dann nicht so ein Arsch sein will.
Ja, genau sowas. Irgendwann hat meine Taktik, sich gar nicht mehr zurückzumelden, funktioniert und er hat sich auch nicht mehr gemeldet.
Also jawohl. Okay.
Und wer ist bei dir der anstrengendste? Wie kommst du auf diese Frage?
Ja, meine Ex-Freundin ist der anstrengendste Mensch
in meinem Leben.
Na, hallo? Okay. Aber einfach nur, weil wir so viel miteinander zu tun haben.
Ja. Ich meine, das ist natürlich ein schweres Schicksal. Du kannst es halt nicht machen. Du kannst halt nicht sagen, ich ignoriere diese Person oder ich meide den Kontakt ab jetzt für immer. Du bist ja weiter verpflichtet, in Anführungszeichen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es mir manchmal anstrengend mache, weil ich kenne sie jetzt über 3 Jahre und weiß sie zu lesen und weiß ungefähr mit ihr umzugehen. Ich gerate trotzdem immer wieder in so eine komische Situation. Ja. Obwohl ich es besser weiß, also es ist auch meine eigene Dummheit mittlerweile. Ja. Sonst im beruflichen Kontext versuche ich das sehr schnell auszusortieren. Wenn ich merke, jemand ist ein bisschen weird und anstrengend und manchmal gelingt es mir nicht, das von vornherein zu erkennen, darüber ärgere ich mich dann.
Ja, ich weiß.
Dann muss ich das aber später aussortieren, weil ich habe keinen Bock mehr, mit anstrengenden Menschen zusammenzuarbeiten.
Du hältst auch lange an diesen anstrengenden Menschen fest, auch im beruflichen Kontext.
Ich habe ein richtig gutes Durchhaltevermögen,
was das anbelangt.
Also, ich habe irgendwie so einen Schutzpanzer um mich rum, dass mir das auch nicht so viel ausmacht. Lass sie doch anstrengend sein. Ich nehme das auch nicht persönlich, was sie sagen. Ich weiß einfach, dass sie einen persönlichen Tick haben und dass deren eigene Störung ist. Aber die sich natürlich irgendwann auf mich überträgt, aber ich mit der eigentlich nichts zu tun haben will. Und ich schaffe es da eigentlich ganz gut, mich abzugrenzen. Nächste Frage. Hast du jemals geprobt, bevor du jemanden angerufen hast, was du sagen willst?
Ja, klar.
Wirklich, wann das letzte Mal und warum?
Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, noch vor der intensiven WhatsApp- und SMS-Zeit, wo man eigentlich nur noch über den Weg kommuniziert hat, musste man ja telefonieren. Ich weiß, dass du ein großer Meister darin warst, zu telefonieren. Ich habe mir von dir auch immer oft Ratschläge abgeholt, aber ich habe mich immer davor gegrämt, den ersten Anruf zu machen. Und es gab ja eine Zeit, ist gar nicht so lange her, da hat man das ja noch so gemacht. Man hat den ersten Anruf, war eigentlich so das erste Date oder das erste Zwischendate, kann man sagen, an dem man sich wie bei einem Bewerbungsgespräch bewähren musste. Und da habe ich schon im Vorfeld überlegt, immer, wie steige ich ein, was sage ich, habe das so laut vor mich hergebrubbelt und dann habe ich das Telefon genommen und die Nummer gewählt. Und
Max, was machst du da? Und deine Mutter so.
Und bevor es geklingelt hat, habe ich wieder aufgelegt. Ganz schlimm ist es, wenn man einmal klingelt.
Der andere ist schon so abgenommen.
Ja, genau. Und ich habe auch manchmal mich selbst betrogen, indem ich angerufen habe, es einmal klingeln lassen habe, aufgelegt habe und gesagt, ich habe sie nicht erreicht.
Kein Schuss. Jetzt ist sie am Zug.
Ja, genau.
Ich habe es ja oft genug probiert.
Oh, oh, wie furchtbar, ey. Wie furchtbar diese Zeit war, wo man anrufen musste. Ich habe es gehasst.
Die Technologie hat dir heutzutage einige Brücken gebaut.
Und du warst immer so, ja, du hast dich immer gefreut, darauf anzurufen.
Nee, tatsächlich. Ja,
ich hatte aber immer den Eindruck.
Ich habe es dir immer so erzählt, ja, okay, weil ich nicht schwach wirken wollte. Ich wollte mal einen Dicken machen vor dir. Heute kann ich das zugeben. Ich habe es auch nicht so gerne gemocht. Ich habe es auch vorher manchmal geprobt. Ich weiß noch, wie ich bei einer Frau angerufen habe, die ich total gut fand. Da war ich noch in der Schule, ich habe Abitur gemacht. Ich habe gedacht, so, was könnte der gute Zeitpunkt sein? Es war so Spätsommer und es kam diese ganzen Sommergewitter und ich dachte, wenn ich genau nach dem Gewitter anrufe, ist genau die richtige Stimmung. Und das hatte ich vorher geprobt und ich weiß auch noch, dass ich eine Situation vorher schon in meinem Kopf durchgespielt hatte, die ich dann mit meiner ersten Freundin haben könnte. Hm. Dass es so draußen regnet, wir hören einen ganz bestimmten Song und dass ich dann in einem Moment sage, merkst du das, wenn die Töne kommen, dann hört es sich so an, als ob ein Riese auf den nassen Blättern Klavier spielt. Oh. Und es kam so, wir lagen gemeinsam auf dem Bett, der Song kam, es hatte geregnet und wir haben gemeinsam rausgeguckt. Ich habe genau das gesagt.
Und?
Da ich die Situation schon vorher 1000 Mal durchgespielt hatte in Gedanken, war die nicht so schön.
Natürlich nicht.
Die war schon richtig abgenutzt.
Habt ihr danach miteinander geschlafen?
Wir hatten schon an dem Tag miteinander geschlafen.
Und dieser Spruch hat wahrscheinlich nicht für Runde 2 gesorgt.
Auf jeden Fall hat er mich krass gelangweilt in dem Moment. Darum will ich auf jeden Fall nicht mehr so viel vorplanen. Man kann natürlich auch krass auf die Schnauze fliegen. Also im beruflichen Kontext plane ich manche Sachen vor, andere nicht, weil es ist immer gut, eine sichere Basis zu haben, aus der man agieren kann und ja, den Rest macht man spontan. Aber ich habe auch gern die sichere Basis. Nächste Frage. Wärst du bereit, jede Nacht Albträume zu haben? Dafür wärst du aber super reich.
Was passiert denn in diesen Albträumen? Das muss ich ein bisschen genauer wissen.
Die 5 schlimmsten Albträume, die du je hattest, die wiederholen sich.
Ich weiß, was du meinst. Ja, wäre ich bereit. Ich habe die lange genug gehabt.
Was war denn dein Klischee-Albtraum?
Es gab 2, die ich gehasst habe. Und zwar war der eine, dass mir die Zähne rausgefallen sind. Oh Gott. Und die sind nicht nur rausgefallen, so wie man diesen Traum kennt, sondern die sind so langsam rausgefallen, so ganz minimal. Und ich konnte sie immer noch zusammen wieder reinbeißen. Also ich konnte sie wieder zurück ins Zahnfleisch beißen und musste dann immer die Zähne so zusammengedrückt halten. Irgendwann, weil ich sie so zusammengebissen habe, sind sie mir halt zerbröselt. Also die Zähne sind mir so wie Cornflakes, wenn du darauf beißt, zerbröselt und Mund sind dann alle so rausgepurzelt. What? Also wie so Staub. Und dann hatte ich keine mehr. Das war, so, das war der widerlichste Traum, den ich jemals hatte. Und der zweite, sehr unangenehme Traum war, dass ich mich morgens fertig gemacht habe, losgelaufen bin und dann hatte ich ein zu knappes T-Shirt an und sonst nichts anderes an. Immer was immer so gerade so über dem Lachs war und ich habe dann
und der hat immer so rausgelutscht.
Ja, der
hat immer, kann ich raus
und ich habe alles und ich fahre dann im Bus und habe immer dieses T-Shirt so versucht so runterzuziehen und hinten und zwischen die Beine und hat dann nie wirklich was gebracht und es war, ich weiß nicht, der war immer so lebendig, dieser Traum, und ich habe es immer nicht aus dieser Situation rausgeschafft. Was dieser zahnzerbröselt Traum bedeutet, weiß ich, das ist Zukunftsangst und dieser nackte Lörres Traum habe ich nie gegoogelt.
Das war immer nur Scham.
Das ist einfach nur Scham.
Ich hatte mal den Albtraum, dass rechtsradikale Gerichtsvollzieher bei uns alles ausräumen, weil meine Mutter ihre Bankschulden nicht begleichen konnte. Ich verstecke mich auf dem Dachboden von uns und auf diesem Dachboden gibt es so ganz, ganz viele Gänge. Und das letzte Bild, was ich in diesem Albtraum hatte, war, dass diese Nazis immer nach oben gekommen sind und die Dachbodentreppe hochgekrabbelt sind. Und ich bin dann schnell in die Gänge geflitzt. Diese Dachbodentreppe, mit der hatte ich richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Kennst du die, die so einhaken und so rauskommen? Und einmal hatte meine Mutter vergessen, die Tür einzuhaken und ich habe mit diesem Verlängerungsstock die Treppe so rausgehakt und wollte sie nach unten holen. Die Klappe geht auf und auf einmal höre ich noch so schlittern und dann ist die Treppe mit voller Wucht rausgeschlittert gekommen und diese Spitze in meine Stirn rein.
Ach, schön.
Ich war hart ausgenockt. Ich habe noch gesehen, wie diese Treppe, aber es war so, als ob du die Faust fliegen siehst, aber nicht mehr reagieren konntest, weil ich so fasziniert davon war und dann so bam, musste auch genäht werden.
So, und jetzt deine Frage, ob ich unendlichen Reichtum gegen ewige Albträume eintauschen würde? Ich glaube ja. Und du?
Ja, ich glaube ich auch. Es ist sehr schwer zu sagen. Es würde sich ein hartes Kontrastverhältnis ergeben. Und was würde das mit deinen Tagen machen, wenn du immer Albträume hättest?
Also mir ging es nach diesen Albträumen aber nicht schlecht tagsüber, deswegen würde ich es machen. Also okay. Die waren zwar nachts sehr...
Die Erholung war nicht gut in der Nacht. Wer weiß, was das auf Dauer mit dir machen würde.
Stimmt. Es kann natürlich sein, dass du wirklich nachträglich...
Boah, das ist schwer zu beantworten. Nächste Frage.
Schickt uns eure Albträume.
An diggingdeeper@diggingdeeper.de. Du bist auf einem Parkplatz im Sommer und siehst einen Hund, ne? Der ist im Auto eingesperrt und ist super heiß. Und offensichtlich leidet dieser Hund. Würdest du was unternehmen?
Ich glaube, ja. Ich würde aber erstmal nichts Radikales unternehmen, sondern versuchen, den Besitzer zu finden. Wie lange würde ich das machen? In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwelche Einkaufszentren oder so in der Nähe sind. 10 Minuten? Und ich glaube, ich würde dann die Scheibe einschlagen. Was kostet eine Autoscheibe, wenn man die reparieren lässt?
Kommt auf das Auto an, fängt, glaube ich, bei 150 Euro an. So.
Und hört auf?
Ey, ganz ehrlich, wenn du ein richtig teures Auto nimmst, 700, 800? Wenn du die Frontscheibe einschlägst, dann wird es teuer.
Ich schlage die Seitenscheibe ein.
Dass er durch so ein totes Glastor krabbeln muss und sich die Pfoten so aufritzt. Hier hast du deine Freiheit mit splittrigen Füßen.
Ich glaube, es
ist krass. Oder du schlägst die auf der anderen Seite auch noch ein, wegen Durchzug.
Ja, ich würde es machen. Ich würde, glaube ich, ich bin der Edelmann, ich schlage die Scheibe ein. Aber die Seitenscheibe. Und du, würdest du es machen?
Ja, ich glaube auch. Schon allein für das Idiotentum, seinen Hund an so einem Hochsommertag im Auto zu lassen.
Ja.
Da gehört eine Scheibe eingeschlagen.
Eigentlich schon, ja.
Schon allein die Wut zu kanalisieren.
Und wie würdest du es machen?
Stein einfach nehmen, und aus der Seite und bang, sofort rauf. Dann natürlich das Weite suchen, damit der Hund nicht mir nachwetzt
und mich beißt. Mit deiner Flatterjacke.
Die berühmte Flatterjacke. Gab es eine Sache, vor der du als Kind Angst hattest?
Ja, es gab eine Sache, vor der ich Angst hatte.
Ja?
Vor Atomkriegen.
Wirklich?
Ich hatte eine ganz reale Angst davor, dass eine Atombombe auf uns fällt und wir alle sterben. Ich habe mir das so bildlich ausgemalt und ich hatte auch Albträume, wie Menschen halt, weil ich irgendwann mal gehört habe, dass die Gedärme von innen sich auflösen und die Innereien sich...
Das ist die ekligste Folge, die wir jemals gemacht haben. Sorry.
Und diese Vorstellung, dass das halt alles nur sich auflöst und von innen heraus flüssig wird, ist mir so eingebrannt ins Gehirn.
Dass du da direkt deine Zähne wieder in den Kiefer beißen musstest.
Und ich hatte so eine Panik vor diesem Tod. Ja, doch, das war der Schlimmste. Was war es denn bei dir? Bei dir bestimmt,
ich hatte eine ganz reale Angst, davor alleine zu sein.
Du hattest bestimmt die Angst, dass dein Vater dich verlässt. Dass seine Eltern sich trennen.
Nee, ich hatte tatsächlich kurz vor der Trennung meiner Eltern und während und danach die Angst, dass alle mich verlassen.
Ja, nachvollziehbar.
Ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt. Ich habe dann immer, wenn meine Mutter abends unterwegs war und meine Schwester, meine Große, dafür zuständig war, auf die Familie aufzupassen, die war ja 1,5 Jahre älter als ich, so einen Wollfaden, meine Mutter hat manchmal gestrickt, so einen Wollfaden an den Fuß, weil die meine Schwester sich mich nicht bei ihr übernachten lassen hat. Ich wollte eigentlich dann immer im Bettchen schlafen, weil da war ich so 6. Und da habe ich immer so einen Wollfaden an ihren Fuß gemacht und dann habe den dann zurück in mein Zimmer geführt und in der Hand gehalten.
Hauptsache, wir sind verbunden.
Genau, damit ich irgendwie was spüre, wenn sie irgendwann Einbrecher kommen oder wenn sie weggeht oder so. Und dann habe ich halt den Faden in meinen Händen.
Hast du den um den Lachs gebunden vorne?
Ganz genau. Nee, ich habe den dann in der Hand gehalten und nächsten Morgen habe ich halt immer den Faden wieder aufgewickelt, damit der nicht irgendwie in dem ganzen Haus ist. Und dann habe ich festgestellt, enttäuschend, dass sie den um das Bettbein gebunden hatte, den Faden.
Oh.
Das war immer so ein Aua, ich wurde verarscht. Und das hat natürlich meinem geringen Vertrauen oder Selbstvertrauen zu der Zeit noch mal einen Stoß versetzt.
Ich hatte auch noch Angst davor, dass meine Eltern sich offen vor uns immer über Finanzen unterhalten haben und irgendwie ständig Panik war, dass wir nicht genug Geld haben, was total irrational war. Wenn ich jetzt im Nachhinein auf meine Eltern gucke, die hatten genug Geld. Ich war jetzt nicht stinkend reich und auch nicht reich, aber es war alles okay. Und trotzdem diese Gespräche, die sie und die Streits, die sie hatten.
Hatten sie die real?
Ja, die hatten sie real. Also die hatten wirklich Streit über Geld, dass es nicht reicht und ich weiß auch nicht warum und der Kredit ist zu hoch. Irgendwie solche Sachen sind mir im Kopf hängen geblieben und ich hatte Angst, wir müssen verhungern oder wir haben, nicht wir müssen verhungern, sondern wir haben kein Geld mehr. Keine Ahnung, was ich da Angst hatte, dass wir sterben müssen, weil wir kein Geld mehr haben. Das ist für ein irrationaler Gedanke, aber diese Angst hatte ich auch.
Ängste sind meistens nicht rational und das ist ein schönes Schlusswort.
Dick Deeper.